Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gehirnerschütterung. Mir gegenüber sitzt Vero und ich freue mich, dass wir heute ganz früh sozusagen aufnehmen.
Hi.
Und herzlich willkommen.
Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema Drug-Facilitated Sexual Assault. Einige von euch haben vielleicht über den Fall Pellicot gehört. Die Frau Pellicot, die von ihrem Ehemann mit K.O.-Tropfen betäubt wurde, verkauft wurde an mehrere Männer, dass sie die vergewaltigen. Und das ging ja recht viral und es gibt eine große Diskussion jetzt darüber. Und wir wollten uns einmal mit dem Trauma nach sexualisierter Gewalt beschäftigen. Wir haben sogar schon eine Folge in der letzten Woche aufgenommen über komplexe posttraumatische Belastungsstörungen. Die wird demnächst auch rauskommen. Aber vorausschicken wollen wir diese kurze Folge, wo es sich genau um dieses Trauma handelt, nämlich ein Trauma, an das man sich quasi nicht erinnert. Genau, Vero, möchtest du noch ein paar einleitende andere Worte dazu sagen?
Ja, weil warum wir uns dazu entschieden haben, jetzt diese Folge zu machen, ist einerseits die bahnbrechende Arbeit, die Giselle Pellicot gemacht hat und den tollen Satz, den sie geprägt hat und den ich am liebsten wirklich auf jedes T-Shirt drucken lassen würde.
Absolut.
Die Scham muss die Seiten wechseln. Das ist wirklich so ein toller Satz, der so viel Kraft hat und also es ist wirklich Wahnsinn, dass diese Frau die Energie hat, das so umzusetzen und das ist so das eine und zeitgleich ist ja auch die Reportage von Steuerung F gerade rausgekommen darüber, dass eben diese Fälle keine Einzelfälle sind, sondern es eine große, große Bandbreite von Menschen gibt, die sich gemeinsam darüber austauschen, wie man diese Art von Verbrechen besonders gut begehen kann und dass es einfach nicht ein Randphänomen ist oder irgendwelche Einzelfälle, sondern dass das eben ein häufiges Verbrechen ist. Und das muss ich auch sagen, also das ist jetzt weder durch den Fall Pellicot oder durch diese Reportage für mich was Neues, sondern als Psychotherapeutin mit eigener Praxis und Schweigepflicht kenne ich diese Fälle einfach schon sehr, sehr lange. Also die Auftretenshäufigkeit bei mir ist ja schon immer so ein Indikator dafür, wie verbreitet ein Phänomen in der Gesellschaft ist und das ist nicht gering einfach.
Genau, diese Reportage von Steuerung F, die würden wir euch auch in den Shownotes verlinken. Die ist ziemlich hart auch, also da muss man für gewappnet sein, sich die anzugucken, aber sie lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist extrem schockierend und zwar vor allem auch über das Netzwerk, was sich da bildet und darüber, dass die Behörden, die deutschen, aber auch die internationalen Behörden da jetzt irgendwie nicht so richtig eingegriffen haben. Aber guckt es euch mal selbst an. Steuerung F hat die ganzen Informationen etc. an die Behörden weitergegeben und da ist zumindest, als das Video erschienen ist, bis dato auch nichts passiert und nichts weitergegangen, was mich eigentlich am meisten schockiert hat, weil genau, es, also guckt es euch mal an, das wird ganz gut beschrieben, ganz schlimm schockierend und wie du sagst, in deiner Praxis siehst du es häufig und ich muss sagen, ich habe es in meinem Umfeld auch schon sehr oft einfach erlebt, dass K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Ich bin halt krass paranoid auch, was das betrifft,
ja,
also ich trinke
Fall.
Eigentlich, ja, keine offenen Getränke irgendwo, sondern meistens Flaschen und habe immer Deckel drauf, meinen Finger drauf. Ich nehme von niemandem was an. Ich habe immer, also auch, ich gucke auch immer auf alle meine Freundinnen oder so, wenn wir mal unterwegs sind und ich lasse mein Glas nicht aus dem Auge, weswegen für mich manchmal Feiern auch immer ein bisschen stressig war.
Ja, auf jeden Fall.
Kennst du auch, ne?
Also ich glaube, dass beim Weggehen keine Frau wirklich entspannt ist, sondern diese Gefahr, an die haben wir uns alle wahnsinnig stark gewöhnt, aber die schwingt immer mit. Ich kenne niemanden, der ein Getränk irgendwo stehen lassen würde und das dann noch weiter trinken würde. Ich kenne auch niemanden, der sich irgendwie ein geöffnetes Getränk von jemandem ausgeben lassen würde und so weiter. Das sind alles so ganz gängige Sicherheitsmechanismen, an die wir uns wahnsinnig stark gewöhnt haben, die so mitschwingen und die wir gar nicht mehr in Frage stellen, aber die natürlich zeigen, dass diese Verbrechen allgegenwärtig sind. Ich muss noch eine Sache dazu sagen, und zwar, es sind nicht nur Frauen Opfer, sondern es werden auch Männer Opfer von sexueller Gewalt unter Zuhilfenahme von Drogen. Nur da ist auch die Hemmschwelle noch mal größer, in das Hilfesystem sich zu begeben, weil eben da die Klischees auch wiederum sind, ach, das passiert ja Männern gar nicht, das stimmt nicht.
Ja.
Der Prozentsatz von Männern, denen das passiert, ist geringer.
Aber auch die Dunkelziffer ist höher.
Genau,
ne?
Genau. Aber wenn man das dementsprechend hochrechnet, dann sind das weniger Betroffene, aber es gibt sie auf jeden Fall. Und was da aber auch immer wieder wichtig ist, ist, dass Täter sind auch in dem Fall zum Großteil Männer. Weil häufig wird das dann so als bagatellisierendes Argument genutzt. Ja, es seid ja nicht nur ihr Frauen, sondern für uns Männern passiert sowas ja auch. Ja, aber die Täterschaft müssen wir uns ja angucken. Und die sind zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz Männer. Auch hier will ich nicht ausschließen, es gibt auch Frauen, die so etwas machen. Es gibt auch gemeinschaftliche Täterkreise, die das machen, die dann eben gemischtgeschlechtlich sind. Das gibt es auch. Also es gibt eigentlich alles, was wir uns vorstellen können im Kopf, gibt es auch.
Ja, genau. Was wir heute so ein bisschen, wir haben uns die Folge ein bisschen überlegt, wie wir die aufbauen, und wir wollen einfach mal mit 4 Mythen in einer Kurzfolge aufräumen und da auch Klarheit schaffen. Gerade natürlich, was den Effekt auf unsere Psyche hat, vor allem das, was du, Vero, auch in deiner täglichen Arbeit erlebst.
Ja.
Der Mythos Nummer 1 ist, es ist selten. Da haben wir eben schon ganz kurz drüber gesprochen. Also da kann selbst ich sagen, das ist Quatsch. Es ist nicht selten. Ja, also genau. Entschuldigung.
Ja, also das finde ich ist immer schon ein intuitiver Hinweis, ist immer, wie viele Leute kennt man? Und jeder kennt jemanden. Jeder hat im Freundeskreis irgendwo entfernt einen Fall, wo das so gewesen ist. Und das muss man immer vergleichen, wie viele Lottomillionäre kennt man. Also da habe ich auch das eine oder andere Mal schon was davon gehört, aber das ist vielleicht einer, von dem ich entfernt irgendwie was gehört habe. Und Fälle von sexueller Gewalt begleitet von Drogen kenne ich. Also gut, ich bin natürlich auch beruflich damit befasst, aber kann ich super viele Fälle aufzählen.
Ja, aber auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis, ja, genau. da fallen mir, ohne dass ich drüber nachdenke, 4 ein. Ja. Und einer ist schwerwiegend geendet.
Genau. Siehst du, und daran kann man das sehen, aber wir haben natürlich auch harte Fakten, die wir euch liefern können. Und zwar gab es eine Umfrage auf einem amerikanischen Unicampus, und zwar hat man einfach anonymisiert die StudentInnen befragt. Da ist rausgekommen, dass 1 von 4 Frauen Erfahrungen mit im amerikanischen Sprachraum, spricht man von Date Rape, gemacht haben. Und das ist ja eine krass hohe Zahl. Also natürlich ist das eine ausgewählte Stichgruppe von jungen Frauen, die das erste Mal wahrscheinlich alleine leben und die wahrscheinlich auch in diesen Zusammenhängen viel feiern gehen, die also sozusagen in vielerlei Hinsicht die Kriterien von einer Risikogruppe erfüllen. Aber 1 von 4 ist natürlich eine beschissene Zahl einfach.
Ja, natürlich als Frau, also oder ich kann jetzt mehr von mir sprechen, ich gehe nicht alleine nach Hause, ich habe den Schlüssel so zwischen, ich tue so, als ob ich telefoniere. Man hat so Mechanismen, um sich zu schützen. Aber ist das gut? Ist es das, wie wir uns unsere Gesellschaft vorstellen, dass Frauen so nach Hause gehen müssen?
Ja.
Und das ist für uns ja sehr normal.
Ja, ich finde, deutlich wird die Unnormalität, diese angenommene Normalität, wenn man das zum Beispiel Kindern erklären muss. Kinder kommen ja irgendwann in das Alter, wo sie größere Freiräume haben und wo man anfangen muss, das ist ja schon, wenn sie ganz jung sind, sagt man ja schon, nimm nichts von fremden Menschen an. Aber wenn die dann größere Freiräume bekommen und man muss denen erklären, du gehst auf gar keinen Fall im Dunkeln, du gehst auf gar keinen Fall durch den Park, du gehst auf gar keinen Fall hier und dahin, du machst dies nicht und das nicht. Und dann kommen halt ganz naive Nachfragen, hä? Ja, aber Mama, warum denn nicht? Ja, was soll man dann erzählen? Ja, weil die Welt voller Scheiße ist einfach. Ja, es ist einfach furchtbar, irgendwann aus dieser Bubble, dass es eigentlich schön wäre auf dieser Welt, Kinder aufwachen zu sehen. So, das ist einfach total schrecklich. Und deswegen, ich finde alles davon überhaupt nicht normal. Und ich finde, es ist einfach ein Unding, dass wir in so einer Welt leben. Vor allen Dingen ja auch noch auf der, in Anführungszeichen, guten Halbkugel.
Genau.
Bei dieser Umfrage unter den Studenten kam auch raus, und das finde ich auch sehr interessant, dass immerhin 1 von 12 männlichen Studenten angegeben hat, Handlungen ausgeführt zu haben, die nach den Kriterien eigentlich zu sexueller Gewalt oder Vergewaltigung zählen. Und das finde ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr hohe Zahl. Und da ist auch etwas, weil wir reden ja fast ausschließlich darüber, wie können Frauen sich schützen, wie sollten sie sich verhalten, was sollen sie anziehen, was sollen sie sagen, wo sollen sie hingehen, was weiß ich nicht alles. Selbstverteidigungskurse für junge Mädchen, bla bla bla. Warum reden wir nicht darüber, wie können wir diesen 1 von 12 männlichen Studenten beibringen, wie man sich anständig verhält, wie man keine Straftaten betreibt, wie man die Grenzen von Menschen einhält, wieso gibt es da nicht alle naselang irgendwelche Kurse? Wieso ist Präventionsprogramme für potenzielle Täter, wieso gibt es dafür keine Gelder? Wieso ist das so selten? Auch ich bin natürlich damit auch in meiner Praxis konfrontiert. Es gibt viele Menschen, die bemerken das früh und wollen keine Täter werden. Und ich habe selbst, obwohl ich ja in einer Großstadt tätig bin, super wenig Anlaufstellen, die ich denen dann nennen kann. Deswegen, da ist auch eine absolute Schieflage ja zur Realität einfach.
Ja, genau. Und lass uns doch dann zum zweiten Mythos kommen. Und zwar der Mythos, man ist selber schuld.
Ja, Genau, das ist eine sehr verbreitete Annahme im Sinne von, da ist ja jemand selber mitgegangen, dann ist ja klar, worauf das hinausläuft, ob das jetzt ist, dass ich bei irgendeiner Aftershow-Party war oder dass ich einfach, keine Ahnung, auf einen Kaffee noch mich mit jemandem getroffen habe, nachdem man tanzen war. Es ist immer das Narrativ, damit hat man irgendwie so eine Art Erlaubnis gegeben. Und das halte ich auch für kompletten Humbug. Was soll das? Ich habe auch, hat mir, als ich sehr jung war, eine Freundin gesagt, wenn du jemanden mit nach Hause nimmst, dann musst du mit ihm schlafen. Und das war wirklich, ich habe das nicht hinterfragt. Mir hat auch keiner irgendwas Gegenteiliges beigebracht. Ich bin nicht irgendwie aufgeklärt worden, erzogen worden. Mir hat keiner Regeln erklärt, sondern ich habe das als erstes mal für bare Münze genommen. Habe gesagt, ah ja, okay, so sind die Regeln. Ja, wusste ich gar nicht. Okay, dann ist das wohl so. Also es hat bei mir dazu geführt, dass ich sehr häufig niemanden nach Hause genommen habe. Aber das hat auch schon dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt kann ich ja auch nicht mehr Nein sagen. Ist ja gar nicht mehr erlaubt. Ich habe ja schon die Regel A ausgeführt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich kann zu jedem Zeitpunkt, auch während einer sexuellen Handlung, immer Nein sagen. Ich habe immer das Recht dazu, Nein zu sagen. Und das einzige Kriterium dafür ist, wie ich mich fühle. Scheißegal, ob ich 50 Mal gesagt habe, ja, finde ich geil, will ich unbedingt, auf jeden Fall. Wenn ich in einem bestimmten Moment das Gefühl habe, nein, ich will es nicht, es tut mir weh, ich habe es mir anders überlegt, sonst irgendwie was, dann habe ich hundertprozentig das Recht, das zu äußern und jeder muss dieses Recht erfüllen, dieses Bedürfnis. Und wir haben absolut super viele gegenteilige, intuitiv erlernte Regeln in unserer Gesellschaft. Und was am Ende rauskommt, ist natürlich eine Täter-Opfer-Umkehr. Also wir haben einen gesellschaftlichen Konsens dafür, solche Dinge zu bagatellisieren. Das fängt ja schon damit an, dass wenn irgendwelche Gedichte über Vergewaltigungsfantasien publiziert werden und dann es da Leute gibt, die sich empören und dann gesagt wird, ja, jetzt beruhigt euch doch mal alle, es ist ja nur das lyrische Ich. Und wenn diese Person dann mutmaßlich irgendwie öfter mal selber ihr lyrisches Ich mit sich selber verwechselt, dann ist es auch wieder, naja, gut, komm. Also was erwartet man, wenn man bei einer Rockband auf eine Aftershow-Party geht? Ja, doch nicht uneinvernehmlichen Sex? Also hört doch mal zu, Leute, was redet ihr denn da? Also und das ist auch wieder so, ja erzählt das doch euren 11-, 12-, 13-jährigen Töchtern oder Kindern, dann muss einem doch auffallen, wie beschissen das alles klingt.
Ja.
Dann der dritte Mythos ist, es ist der Fremde aus dem Gebüsch.
Ja, genau. Also das ist eine sehr, sehr häufig verbreitete These bei sexuellen Gewaltübergriffen mit und ohne Drogen. Und das ist auch so, dass es diese Fälle gibt. Also diese klassische in der Disco was im Getränk gehabt Fälle, die gibt es. Die habe ich auch häufig in der Praxis, muss man sagen. Aber auch bei dieser anonymen Umfrage mit sehr vielen Teilnehmern auf dem Universitätscampus ist es so, dass es da so war, und das spiegelt ungefähr die Zahlen wieder, auch in anderen Studien, 84% der Frauen in dem Fall, die Gewalt erlebt haben, kannten ihren Täter. Und das ist eben häufig so, das sehen wir ja auch an dem Fall Pellicot und das können wir auch in den Ergebnissen der Recherche des Teams von Steuerung F sehen. Das sind sehr oft Menschen aus dem Umfeld. Ich finde, es ist ja auch absolut naheliegend. Also das ist ja auch eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, Taten zu begehen. Gerade wenn Vertrauen da ist. Da ist es so, dass auch in der Rechtsprechung wir auch hier in Deutschland noch Dinge haben, die auch das fördern. Zum Beispiel gibt es strafmildernde Umstände, wenn mal zwischen Täter und Opfer eine Beziehung bestanden hat. Was ja komplett beknackt ist, weil was soll denn das heißen? Also warum ist das strafmildernd? Weil der Täter sich vertan hat oder was? Ach ja, habe ich ganz vergessen, dass wir eine Scheidung durchhaben oder eine Trennung oder was? Da kann man sich nochmal vertun oder wie? Oder heißt es doch irgendwie, wenn eine Frau jemals in ihrem Leben ein Einverständnis gegeben hat, dann ist es doch so ein bisschen Lifetime gültig? Oder was soll das heißen? Also warum soll das, es gibt ja absolut gar keine Gründe, warum das strafmildernd sein sollte. Zu dem Thema macht übrigens Christina Klemm, die verlinken wir euch auch in den Shownotes, ganz, ganz tolle Aufklärung.
Hast du da irgendwas zu gelesen, was das für einen Hintergrund hatte, dass diese hanebüchende, also wirklich völlig unverständliche Sache als strafmildernd geht, nur weil ich den schon mal mit dem irgendwie eine Beziehung hatte oder mit dem schon mal vertraut war? Hast du irgendwas dazu gelesen, was?
Ja, weil wir absolut patriarchale Rechtsprechung haben. Ich meine, 1994 haben wir die Vergewaltigung in der Ehe erst definiert.
Ja.
So, und davor, das kann ja auch nur das Verständnis sein, wenn man es geheiratet hat, ist es deins. So.
Ja.
Deswegen, also, dass Frauen wie Ware behandelt werden, das ist jetzt nicht so lange her einfach. Also, und das sind die Ursachen, warum das so ist, warum die Rechtsprechung so ist. Und da muss ich auch sagen, das ist vor allen Dingen für mich als Psychotherapeutin absolut nicht nachvollziehbar, weil natürlich die posttraumatischen Folgen und Belastungen eines Übergriffs von einer Person, der ich schon mal sehr vertraut habe, viel gravierender sind, als wenn ich einfach das Unrecht der Welt in die anonyme Welt adressieren kann und sagen kann, das war halt irgendein böser Mensch, den ich nicht kenne und so weiter.
Ja, da wollte ich dich gerade zu fragen, weil das muss doch viel schlimmer sein, wenn ich jemanden kenne, weil man hat es ja dann meistens nicht als isolierten Einzelfall. Darüber sprechen wir auch in der Folge von komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen. Man hat es nicht als Einzelfall, der Fremde ist aus dem Gebüsch gesprungen und dann ist das und das passiert, was ja schon, also nicht falsch verstehen, das ist ja schon schlimm genug, aber es ist doch noch viel schlimmer, wenn man jemandem vertraut hat und dann feststellt, Moment mal hier.
Ja, mein Sicherheitsempfinden ist natürlich eklatant zerschmettert, weil ich kann ja ansonsten Gebüsche meiden. Ich kann Dunkelheit meiden. Ich kann zu Hause bleiben. Ich kann Leute genau befragen und sie kennenlernen und dann Vertrauen fassen. Und dann kann ich mir sicher sein. Und in diesen Fällen, wo es eben, und das ist die Mehrzahl, wo es aber Menschen sind, denen man vertraut und von denen man das niemals erwartet hätte, das zerstört so nachhaltig unser Sicherheitsempfinden, dass wir sehr häufig nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Beziehungen einzugehen. Und das sind natürlich Symptome, mit denen man zu kämpfen hat, die das gesamte Leben beeinträchtigen. Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, irgendeiner Person überhaupt zu vertrauen, dann kann ich keine zwischenmenschlichen Bindungen mehr eingehen und dann, ja, daran gehe ich einfach kaputt. Also das ist ein Nährboden für alle möglichen weiteren Folgeerkrankungen und das ist gravierend, lebenseinschränkend und ist auch super schwer wieder veränderbar, weil es gibt ja keine Argumente, die ich sagen kann. Es gibt ja keine Sicherheitshinweise, die ich habe. Ich kenne den Menschen schon so lange. Ja, Bullshit, ist egal. Es kann trotzdem sein. Der hat aber immer ganz lieb gesprochen. Bullshit, kann trotzdem sein. Der ist aber ein linker, woker Feminist, haben wir ja auch gerade die Diskussion. Ja, ist offensichtlich auch kein Sicherheitssignal. Und das ist ja auch die traurige und beschissene Realität. Es gibt keine Sicherheitssignale.
Es tut mir leid, ich bin so langsam mit den Fragen, weil ich immer so, man selbst irgendwie so verarbeiten muss immer erst. Ich finde das aber auch gar nicht verkehrt. Ja, der Mythos Nummer 4, und das ist ein ganz entscheidender, gerade auch für die Psychotherapie, würde ich sagen, ist, wenn man es nicht erinnert, dann gibt es auch kein Trauma. Und da kann ich nur sagen, dass bei einer Bekannten, der das passiert ist, so in einem schlimmen Umfang, wurde auch gesagt, wahrscheinlich ist es besser, dass sie sich nicht erinnern, weil es sonst viel schwieriger wäre zu bearbeiten. Was sagst du denn dazu als Psychotherapeutin?
Leider nein.
Ja, weil sich das Trauma durch andere fiese Wege schlängelt, um rauszukommen.
Also das Nicht-Erinnern schützt nicht davor, eine Traumafolgestörung zu entwickeln. Das ist das Erste, was eine Fehleinschätzung daran ist. Da gibt es eine gute Studie, die zum Beispiel Menschen untersucht. Da geht es gar nicht um sexuelle Übergriffe, sondern über Gehirnverletzungen. Und da gibt es eben Menschen, die eine Gehirnverletzung haben, die eine Amnesie auslöst, dass sie sozusagen sich nicht an den Vorfall erinnern. Und es gibt Menschen, die sich also an das Auftreten der Gehirnverletzung, einen Hirnschlag oder ähnliches, erinnern. Und diese beiden Gruppen kann man ja super gut vergleichen. Und dann kann man einfach prospektiv schauen, wer von beiden entwickelt denn eine posttraumatische Belastungsstörung, weil das gibt es häufig nach solchen Ereignissen. Und da gibt es zwischen den beiden Gruppen eben keine Unterschiede. Also es ist egal, ob ich ein Ereignis, ein aversives, traumatisches Ereignis erinnere. Ich kann trotzdem eben und genauso häufig, wie als wenn ich es nicht erinnere, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Wir haben nur diagnostisch natürlich schon mal ein Problem, weil wer in die Folge reinhört von komplexer Traumatisierung oder auch in die schon online stehenden Folgen über posttraumatische Belastungsstörung an sich, und da haben wir auch eine Angehörigenfolge noch dazu, da wiederholen wir immer wieder die Kriterien. Und ein Kriterium ist eben das Erleben eines außergewöhnlich belastenden Vorfalls. Und das kann ja, im Grunde ist das ja nicht erfüllt, weil derjenige sich ja nicht erinnert. Und das ist natürlich ein Problem, weil da unsere diagnostischen Kriterien einfach zu kurz greifen. Aber ich kann mir ja trotzdem in der Forschung anschauen, was da für Symptome trotzdem entstehen. Und wenn man sich das eben anguckt, dann ist es so, dass bei sexueller Gewalt, die erinnert wird, oder sexuellen Übergriffen, die nicht erinnert werden können, weil eben verschiedene Arten von Drogen eingesetzt wurden, dass die auch gleich häufig zu einer Ausbildung von posttraumatischer Symptomatik führen. Es ist wohl so, dass da so ein bisschen Unterschiede bestehen in der Verteilung der Symptome. Also wenn das Ereignis nicht erinnert wird, tritt wohl seltener häufig ein Symptommuster von Hypervigilanz auf. Also so diese starke Aktivierung, dieses hohe Arousal, das tritt wohl weniger häufig auf. Dafür treten aber depressive Verstimmungen häufiger auf und auch so ruminative Gedanken, Grübeleien. Ist ja auch, wenn man sich das mal sozusagen weg von theoretischen Forschungsergebnissen, sondern in der Praxis plastisch vorstellt, total logisch, weil natürlich die ewig quälende Frage, was zur Scheiße ist mir passiert, die Leute wirklich, und das kann ich wirklich aus meiner Praxis berichten, das treibt die Menschen in den Wahnsinn, wirklich. Man kann sich nicht vorstellen, was für eine absurde Last das auf den Schultern ist, wie die wirklich nichts anderes mehr denken, sich auf nichts mehr konzentrieren können, nicht mehr schlafen können, nicht mehr essen können. Also die Symptomatik zu bagatellisieren generell, weil man sagt, ach ja, wird ja nichts erinnert, ist wirklich absolut kontraintuitiv bei allem, was man in der Praxis erlebt.
Ja, vor allem, weil ja dann im eigenen Kopf geht man ja grundsätzlich dann nicht vom wenigsten Schlimmsten aus, sondern man geht ja vom Schlimmsten aus. Man geht davon aus, dass man alles mit einem gemacht wurde, was man sich vorstellen kann, und wahrscheinlich auch, dass man sich nicht sicher ist, ob es irgendwo im Internet ist, kann ich mir vorstellen. Also die Gedanken darum müssen sehr, sehr quälend sein. Aber ich kann mir auch vorstellen, also dass es schwierig ist, dass wenn Leute dann in eine depressive Verstimmung kommen, aber noch nicht klar ist, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung ist durch sexualisierte Gewalt, dass man da auch gut aufpassen muss als Therapeutin, dass man es gut abgrenzt und gut diagnostiziert.
Genau, wir haben hier große Probleme in der Diagnostik. Nicht nur, dass sozusagen schon mal das Hauptkriterium fehlt, es wird ja gar nichts erinnert an außergewöhnlichen Ereignissen, sondern eben auch, dass es natürlich leicht ist, das fehl zu diagnostizieren, wenn sozusagen sehr distraktive Faktoren wie zum Beispiel eine Hypervigilanz fehlen, die ist ja sehr eindeutig auf Trauma zugeschnitten und eher Symptomatik im Vordergrund steht, die auch sehr leicht mit depressiven oder anderen Angsterkrankungen verwechselt werden kann. Ja, das haben wir ganz häufig. Deswegen, ich glaube auch, dass die Traumafolgestörungen nach drogengestützter sexueller Gewalt massiv unterdiagnostiziert ist, weil erstmal die Leute auch gar nicht im Hilfesystem auftauchen.
Ja.
Weil häufig, wenn sozusagen dieses Ereignis fehlt, sondern einfach eine Lücke da ist, die kann man nicht benennen, die kann man nicht in Worte fassen. Man kann auch ganz schlecht dann adressieren, seit dann und dann geht es mir irgendwie schlecht, keine Ahnung warum, ich bin komisch, ich kann es nicht erklären. Das ist halt auch super schwer, dann in Hilfestellen oder therapeutischen Settings zu berichten einfach. Deswegen ich.
Ja, und wahrscheinlich, du hast es, du vielleicht weißt du irgendwie, da gibt es eine krasse Lücke, du merkst es eventuell körperlich, dass was passiert ist, aber du willst es ja, wahrscheinlich ist der erste Instinkt von Menschen, ich will es vergessen, das muss hinter mir gelassen werden, tschüss.
Genau.
So, habe ich nichts mit zu tun, erinnere ich nicht, danke. Und dann kommt das in 5 oder 10 Jahren später hoch und dann musst du erstmal alles wieder rauskramen. Und deswegen vielleicht auch noch unsere, ja, nenne ich es Appell oder unsere Befürwortung, wenn es euch passiert ist, sucht euch direkt Hilfe. Also fahrt definitiv, wenn ihr das Gefühl habt, es ist passiert, fahrt sofort ins Krankenhaus, oder es gab bei Steuerung F auch einen guten Aspekt, füllt erstmal euren eigenen Urin ab, damit der gesichert ist, weil das Zeug ja auch irgendwie super schnell verfliegt, ne? Und nehmt das dann mit. Und kümmert euch auch darum, dass eure psychische Gesundheit oder dass sich darum jemand kümmert. Es sind nicht nur die körperlichen Folgen, die man hat, auch wenn man nichts erinnert. Also seid da behutsam mit euch selbst und holt euch Hilfe und versucht in, wie wir alle wissen, in diesem echt schrecklich schwierigen System Psychotherapie zu beantragen. Holt euch Hilfe, wendet euch an Stellen, die wir auch nochmal verlinken können.
Genau.
Und das ist echt ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man schaltet dann so in so einen Überlebensmodus erstmal rein. Aber wenn ihr das Gefühl habt, dass es passiert, ist es meistens besser, langfristig direkt es anzugehen und direkt was zu tun.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Was für uns BehandlerInnen dann die Schwierigkeit ist, und da gibt es auch Studien, die das sehr, sehr gut untersuchen, ist natürlich bei einem fehlenden Zugriff auf das Traumagedächtnis sind natürlich auch die gängigen evidenzbasierten Behandlungsmethoden sehr, sehr schwer umzusetzen. Und das ist ein weiterer Aspekt, der zur Bagatellisierung herangezogen wird, der aber das Gegenteil an Auswirkungen hat, sondern ich habe dann eine Traumafolgestörung, die ich noch nicht mal richtig gut behandeln kann. Und also mich als Behandlerin hat das schon, ja, es gibt ja selten auch mal Aspekte in meinem Beruf, wo ich wirklich sage, da bin ich auch so, also wenn immer Menschen zu mir sagen, oh, deinen Beruf könnte ich nicht machen, dann sage ich immer, ja, das ist der beste Beruf der Welt, ich liebe den, ne? Und manchmal gibt es natürlich aber Aspekte, wo ich denke, ach Gott, boah, das ist jetzt wirklich zäh und so. Und da ist einer diese Ohnmacht, die ich als Behandlerin habe, weil ich weiß, ich kann dem der Patientin jetzt nicht helfen, weil wir einfach zu wenig Zugriff auf dieses Traumagedächtnis haben, ist wirklich, wirklich beschissen. Das heißt aber nicht, dass ihr da hoffnungslos sein müsst. Es ist nicht deswegen komplett unbehandelbar, sondern der Weg ist schwieriger. Es erfordert als Behandler mehr Fingerspitzengefühl. Man muss dann Symptome nehmen, die eben da sind. Also ich kann ja zum Beispiel Vermeidungstendenzen, wenn ich da und da nicht mehr hingehe, wenn ich generell keine sexuellen Handlungen mehr durchführen kann und so weiter, kann ich trotzdem konfrontative Methoden einsetzen und das gemeinsam mit den PatientInnen zurückerobern. Das ist hilfreich. Ich kann alles, was an Erinnerungsfetzen da ist, auch zur Konfrontation benutzen. Es ist sehr häufig so, weil das ist jetzt in der Forschung natürlich, werden dann Gruppen gebildet von Menschen, die es erinnern und Menschen, die es nicht erinnern. In der Praxis ist der Fall häufig nicht so eindeutig. Es gibt oft Erinnerungsfetzen, die da sind, die dann für, häufig können die Betroffenen gar nicht entscheiden, ist das ein Traum, ist das Wirklichkeit? Wenn es wiederkehrend ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es ein Traumainhalt ist und auch sozusagen, dass Umstände erinnert werden. Und das kann eben auch sein, zum Trauma gehört auch häufig dazu, diese letzte Zeit davor, die oft mit sehr, sehr starken Schuldkognitionen behaftet ist. Warum habe ich es nicht kommen sehen? Warum habe ich nicht mehr aufgepasst? Und so weiter. Und auch dieses Gewahrwerden nach der Tat, scheiße, es ist wirklich passiert. Es ist nicht das, was man theoretisch immer hört, das passiert dem und dem, sondern ich, mir ist das passiert. Das ist auch sehr, sehr häufig eine unfassbar aversive Situation und auch die kann in die Traumabehandlung natürlich mit einbezogen werden. Und ja, so muss man sich irgendwie so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-mäßig sozusagen alles drumrum so gut wie möglich behandeln. Manchmal ist es auch so, dass tatsächlich noch mehr Erinnerungen auftauchen, die dann eben auch genutzt werden können therapeutisch. Es gibt aber auch einfach Fälle, wo man ja keine Handhabe hat, weil einfach gar nichts erinnert wird. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Bürde. Und da ist es auch wichtig, dass wir neue Methoden entwickeln. Das sind keine Einzelfälle, das ist nicht selten. Ich habe das mega oft, dieses Problem. Und wir müssen eigentlich neue Behandlungsmethoden dafür entwickeln.
Wie kann man jetzt neue Behandlungsmethoden erfinden? Wie passiert das?
Also wir haben sehr, sehr gute neurologische und Gedächtnismodelle. Wir können auch sozusagen in fMRI-Studien sehr gut erkennen, welche Gehirnteile in welcher Art beeinträchtigt sind. Das ist aber meistens immer noch auf der phänomenologischen Ebene und nicht sozusagen reproduzierbar, beeinflussbar. Aber irgendwann wird das natürlich der Fall sein, dass wir sagen können, okay, diese Gehirnareale sind jetzt zu eng verdrahtet oder zu wenig und mit den und den Interventionsmethoden können wir diese Verknüpfung lösen oder stärken. Je nachdem. Das ist natürlich heutzutage so 1:1 nicht möglich, aber das sind die Dinge, die entwickelt werden und das wird uns dann auch mehr Handhabe geben, Dinge zu bearbeiten, obwohl sie nicht aktiv erinnerbar sind.
Und es gibt in der, ich sage mal, Schulmedizin keine Möglichkeit, so Traumata hervorzuholen oder hervorzuheben. Also ich würde jetzt so intuitiv denken, Hypnose, aber das ist natürlich schulmedizinisch jetzt nicht
erwiesen. Ja, also intuitiv ist das eine gute Hypothese, die man bilden kann. Und es kann auch sein, das habe ich ja auch schon in therapeutischem Prozess erlebt, dass sozusagen durch das darüber sprechen Inhalte, die vom Gehirn aktiv verdrängt werden, zugänglich werden. Das kann schon sein. Und die Studien gehen so in die Richtung, dass sozusagen auch wenn die Informationen nicht im expliziten Gedächtnis sind, also abrufbar, sie im impliziten Gedächtnis trotzdem gespeichert sind. Und natürlich gäbe es Methoden, die man entwickeln kann, die diese Informationen vom impliziten ins explizite Gedächtnis buxieren können. aber randomisiert kontrolliert gibt es dazu keine Erkenntnisse. Deswegen intuitiv würde man denken, so hypnotische Verfahren könnten da helfen, aber es gibt keine Studie, die reproduzierbare Ergebnisse erzielt hat, wo man sagt, dies und jenes muss man machen, diese und jene Methode der Trance irgendwie fördert dies und jenes, das gibt es nicht. Mhm. Und insgesamt ist es auch so, dass bei hypnotherapeutischen Methoden immer eine Voraussetzung dazu da sein muss, und zwar die Hypnotisierbarkeit von Menschen. Und das ist ein Trait, also das ist eine Eigenschaft, die Menschen haben oder nicht haben, und die ist eben unterschiedlich verteilt. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich bin sehr schlecht hypnotisierbar, weil ich eine ganz, ganz große Abneigung gegen Kontrollverlust habe. Und das allein würde mir bei mir schon dazu führen, dass ich da sehr wahrscheinlich nicht von profitieren kann.
Ah ja,
okay, weil man muss sich ja einlassen können auf diese Art von Loslassen. Und gerade Menschen mit Traumafolgestörungen und mit traumatischen Ereignissen sind natürlich nicht
sind da natürlich nicht so gut drin.
Genau, deswegen, also da kann man viele Theorien bilden, und man kann auch im therapeutischen Setting natürlich die Bedingungen bestmöglich so einrichten, eine vertrauensvolle Umgebung, eine Offenheit, die Möglichkeit auch Assoziationen zuzulassen. Wir können da arbeiten zum Beispiel mit Affektbrücken oder ähnlichem, dass man so eine emotionale Aktiviertheit auch überträgt und darüber an andere Gedächtnisinhalte rankommt. Aber das ist nichts Systematisiertes, was man manualisiert als Therapeut durchführen kann, und deswegen ist es natürlich auch in der Verbreitung und Zugänglichkeit ganz schwierig und eben mehr oder minder eher dem Zufall überlassene therapeutische Prozesse.
Ob es klappt.
Genau, deswegen.
Ja, dann würden wir einmal dazu kommen, was eigentlich für uns oder was in unserem Gespräch auch dazu führt, was so unsere Forderungen sind. Und da gibt es eine Sache im deutschen Rechtssystem, dass eine Vergewaltigung nur stattfindet, wenn ausdrücklich Nein gesagt wurde. Und im Spanischen zum Beispiel oder auch im skandinavischen System ist Ja heißt Ja. In Deutschland ist immer noch Nein ist Nein. Das heißt, wir müssen aktiv Nein sagen, wenn wir uns davor schützen wollen. Und wir fordern eigentlich, dass die Rechtsprechung sich da ändert. Es muss ein ausdrückliches Ja kommen, um sexuelle Handlungen auszuführen. Und das ist doch irgendwie ganz wichtig.
Genau, also da wird gesagt, jeder Sex ohne ausdrückliche Zustimmung wird eben als Vergewaltigung gewertet. Und ja, ich finde das richtig einfach. Also ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ein nüchternes und klares Ja ist die Voraussetzung zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen. Weil wir haben ja hier gerade den Fall, dass sozusagen es um Drogen geht, die nicht nur bei Alkohol, sondern es gibt auch andere, speziellere Drogen noch, die sehr, sehr enthemmend wirken. Und ein Ja unter der Einwirkung von enthemmenden Drogen ist kein Ja. Und genau, da gibt es natürlich dann jetzt diese Kritik, ach Gott, also da schreien ja die alten weißen Männer schon alle, da können wir ja jetzt gar nichts mehr machen. Und wenn die dann ein Glas Wein zum Essen getrunken hat, dann kann ich ja gar nichts mehr machen. Ja, dann ist das so. Also da muss man ja Kosten-Nutzen abwägen. Und ich wäre dafür, dass im Zweifel weniger sexuelle Handlungen durchgeführt werden. Konsens ist nebenbei bemerkt auch nicht so unsexy, wie er dann plötzlich immer dargestellt wird. Und man muss jetzt auch nicht einen schriftlichen Antrag ausfüllen lassen von einer Frau, ob sie jetzt wirklich zu welcher Handlung zustimmt oder so. Ich würde uns allen in unserer Gesellschaft das zutrauen, dass wir kommunikativ so auf der Höhe sind, dass wir das durchaus miteinander klären können. Aber Konsens muss die Voraussetzung sein. Es geht nicht anders.
Ja, und es geht natürlich nicht darum, ich habe ein Glas Wein zum Abendbrot getrunken und kann dann nicht mehr einschätzen, sondern wir wissen alle, um was es geht. Und deswegen, also ein Ja heißt Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine grundsätzlich sehr gute Regelung. Wir haben natürlich vorhin schon besprochen, dass bei den meisten Handlungen dann nur zwei Leute im Raum sind, dass Aussage gegen Aussage steht. Und nichtsdestotrotz ist ein Ja heißt Ja und nicht ein ich sage mal nichts heißt Ja.
Unding eigentlich, dass man überhaupt sowas sozusagen in der Rechtsprechung einfließen lassen kann, ne? Dass man sagt, ja, sie hat ja jetzt nicht direkt Nein gesagt. Generell ist noch zu sagen, dass eine bessere Ausbildung in Polizei und Justiz wünschenswert wäre und dass vor allen Dingen der Opferschutz großgeschrieben wird. Es gibt viel zu wenige Plätze in Frauenhäusern, es gibt viel zu wenige Opferambulanzen. Ich kenne wirklich privat auch Menschen, die halbe Nacht durch Berlin getingelt sind, um irgendwo Spuren sichern zu lassen. Das sind Hürden, die gehen so nicht. Das ist ein absolutes Unding und das muss geändert werden.
Ja, das war eine recht intensive Folge für uns, für euch bestimmt auch. Wir können nur noch einmal darauf hinweisen, der Fall Pellicot ist echt herausragend, wie die Frau damit umgegangen ist. Und ein ganz wichtiger Satz, die Scham muss die Seiten wechseln. Und damit danke ich dir, liebe Vero, für diese Gehirnerschütterung, die tatsächlich ein bisschen mein Gehirn erschüttert hat.
Meins auch.
Wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sind gespannt, wie ihr die Folge findet. Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.